Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin Lisa vom Vorstand des Schülerparlaments Erfurt und darf euch herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zum Superwahljahr 2024 begrüßen. Da auch Ende Mai diesen Jahres der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister in Erfurt neu gewählt werden, verstehen wir es unter anderem als unsere Aufgabe, euch da draußen zum Gang an die Wahlurne zu begeistern und euch vorab die verschiedensten Parteiprogramme und die Kandidaten für unsere Stadt näher zu bringen. Und da das in der Regel face-to-face bzw. heute von Kopfhörer zu Kopfhörer geschieht, freuen wir uns, dass sich Andreas Horn für uns Zeit genommen hat. Herzlich willkommen. Wie geht's, wie steht's?
Hallo, danke für die Einladung. Mir geht's super.
Na, das klingt auch super. Vorab ein paar Informationen zu sich selbst. Vielleicht könnten Sie etwas über sich selbst erzählen. Ich glaube, das könnte einige Hörer und Hörerinnen da draußen interessieren. Ihr derzeitiger Werdegang als Politiker oder Ihr aktuelles politisches Wirken in unserer Stadt?
Ich bin in Erfurt geboren, also das heißt ja landläufig Puffbohne. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch, es gab mal am Schrembach eine Kinderklinik, ist lange her, ich bin auch keine 20 mehr, also es gab es damals. Da bin ich geboren, ich bin auch in Erfurt in den Kindergarten gegangen und dann auch in die Schule am Rabenhügel und bin dann zum Abitur ans Heinrich-Mann-Gymnasium. Mein Abitur abgelegt, bin dann in den letzten Durchgänger noch zum Zivildienst gegangen, im jetzigen Klinikum in der Psychiatrie. Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch die Erwachsenenpsychiatrie, hat mich wirklich nachhaltig geprägt, war eine tolle Erfahrung gewesen auch, hat auch vieles verändert in Ansichten über Krankheitsbildern auch. Und dann bin ich für kurze Zeit mal in eine andere Stadt, die bei den Fußballern nicht ganz so beliebt ist, nach Jena, habe dort studiert, Rechtswissenschaften, das geht in Erfurt nun mal nicht, in Jena war das nächste dran. Habe dort, wie gesagt, Jura studiert, nebenbei gearbeitet, 3-4 Jobs nebenbei gehabt, um mein Studium zu finanzieren. Ich glaube, das Härteste war mal gewesen, nachts die Pathologie zu putzen und tatsächlich auch zur Geisterstunde. Unter anderem als Fitnesstrainer gearbeitet und bin dann zurück nach Erfurt gekommen, nach dem zweiten Staatsexamen dann und habe hier in Erfurt meine eigene Kanzlei gegründet, war als Rechtsanwalt tätig, 13 Jahre lang selbstständig. Hab da viel im Familienrecht gearbeitet, viel im Gewaltschutzsachen auch gearbeitet, also viel meistens von gewaltbetroffenen Frauen hoffentlich geholfen vor Gericht, viel Familiensachen, Ehescheidung, Unterhaltsrecht, Kindersachen dann auch. Und dann bin ich 2000 und muss ich kurz nachdenken, wann das war, 19, glaube ich, in den Stadtrat eingezogen, bin also gewählt worden als Stadtrat. Damals und war dann einige Jahre als Stadtrat tätig. Seit, muss ich kurz nachrechnen, 16 oder 17 Jahren bin ich immer noch Vorstandschef eines freien Trägers der Jugendhilfe, dem Perspektiv e.V. Und das mache ich sehr gerne, will ich auch behalten, egal was passiert bei mir. Das ist ein Verein, der mir ins Herz gewachsen ist, sozial benachteiligte Kinder und Jugendlichen zu helfen. Das ist, das ist ein toller Verein, will ich gerne auch weitermachen. Und dann bin ich 2014 bin ich übrigens in den Stadtrat eingezogen. 2019 bin ich zum Dezernenten gewählt worden. Da habe ich gerade die Zahlen nicht ganz parat gehabt. Also 2019 bin ich dann zum Dezernenten gewählt worden für zunächst Sicherheit und Umwelt. Und seit einem Jahr bin ich Dezernent für Sicherheit, Umwelt und Sport. Oktober 2023 hat mich dann meine Partei zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert.
Das klingt nach einem sehr interessanten Werdegang. Also vielen Dank für die Einblicke in Ihr persönliches Leben. Wir haben ja, jetzt ist es mir schon wieder passiert, man ist es so gewohnt aus dem Alltag zu siezen, aber wir haben uns vorab auf das Du geeinigt. Von daher die Frage, warum hast du dich für die CDU entschieden?
Das war ein längerer Prozess. Also es geht zurück in meinen 20ern, Anfang der 20er. Oder noch ein Stück zurück. Ich war in meinen letzten Schuljahren, auch am Heinrich-Mann-Gymnasium, Klassensprecher. Ich war auch Schulsprecher gewesen, war immer schon irgendwie aktiv. Und dann war beim Studium und habe dann gedacht, ich will mich noch weiter irgendwie engagieren. Das lief wirklich so ab. Und ich habe dann mir tatsächlich Parteiprogramme durchgelesen. Damals war noch nicht viel digital, also viel ist auch abgeholt, aus den Parteizentralen abgeholt. Und habe mich dann sehr bewusst auch für die CDU entschieden. Ich bin auch Christ, ich glaube. Und da war der Weg in die CDU für mich dann aber auch abhängig von dem, was in dem Programm stand, auch von Sympathien. Ich kannte auch schon einige junge Leute, die in der CDU waren und habe ich mich für den Weg in die CDU dann entschieden.
Gibt es irgendwelche politische Vorbilder, bei denen du gesagt hast, daran kann ich mich orientieren, auch vielleicht im derzeitigen Wahlkampf?
Schwer. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich ein politisches Vorbild habe. Es gibt Politiker, wo ich sage, die haben Tolles geleistet. Wenn ich was in meine Partei gucke und viele, viele Jahrzehnte zurück, Adenauer hat natürlich Tolles geleistet. Und es gibt viele tolle Bundespolitiker, die wir haben, auch von anderen, auch Helmut Schmidt zum Beispiel. Ja, das ist auch ein Mensch, den man auch nur bewundern kann, auch bis ins hohe Alter auch hinein noch. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den oder das Vorbild habe. Das habe ich tatsächlich nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg.
Das ist auch eine völlig legitime und gute Einstellung. Wollen wir ein bisschen spezifischer werden? Denn genau dafür sind wir ja heute hier in dem Podcast. Und zwar geht es um Politik, um Kommunalpolitik. Du bist ja selbst Oberbürgermeisterkandidat für die CDU. Und nicht nur ich, sondern auch sicherlich viele Hörer und Hörerinnen da draußen stellen sich die Frage, was ist so dein persönlich oder größtes Ziel für die kommende Legislatur? Solltest du als neuer Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, ja, sich herauskristallisieren?
Ja, da würde ich mich freuen drüber, da kämpfe ich auch dafür. Ich möchte Oberbürgermeister werden, dieser meine Heimatstadt. Da gibt es viele Themen, die es da anzusprechen gilt. Das erste, und das ist auch das, was, glaube ich, auch aktuell viele, viele Erfurter und Erfurterinnen bewegt, die Sicherheit und Ordnung und Sauberkeit. Da kann ich jetzt seit 5 Jahren bin ich auch Dezernent für Sicherheit, auch schon einiges vorzeigen. Stichwort Anger, das ist ja gerade sehr stark in aller Munde. Wir haben auf dem Anger auch seitens der Stadt, auch seitens der Polizei, die ich glaube ich jetzt mal kurz reden darf auch, schon vieles geleistet, was die Sicherheit angeht, ob das Kopfbüro war oder auch das Alkoholverzehrverbot. Wir haben die Streifen intensiviert, ob es die eigenen war von der Stadt, vom Stadtordnungsdienst, also auch die gemeinsamen Streifen oder auch die Polizei. Ich habe Anfang des Jahres auch veranlasst, dass in Richtung Anger 7 ist das, glaube ich, die Beleuchtung ein bisschen verbessert wird, weil es auch Beleuchtung natürlich dazu beiträgt, dass weniger Straftaten und ein erhöhtes Sicherheitsempfinden stattfindet. Wenn wir aber dann merken, dass all die Maßnahmen, die wir in den letzten, allein in den 5 Jahren, die ich begleiten darf, wenn wir merken, dass das nicht zu dem Erfolg führt, den wir uns vielleicht auch wünschen, dann braucht es eine weitere Maßnahme. Und wir sehen halt in den letzten Jahren, dass die Straftaten insbesondere auf dem Erfurter Anger von Jahr zu Jahr steigen. Wir können davon ausgehen, dass auch letztes Jahr ca. 2000 Straftaten auf dem Anger passiert sind. Es gab ja auch einen Grund, warum die Polizei vor einigen Jahren den Anger zum einen sogenannten kriminogenen Ort ernannt hat. Also als der Anger ist wirklich der Ort mit den meisten Straftaten thüringweit. Das kann uns nicht egal sein. Und der Anger ist das Aushängeschild der Stadt. Das ist eine Flaniermeile, da gehen nicht nur Erfurter und Erfurter hin, gehen auch Touristen hin. Ja, also müssen wir wirklich alles dran setzen, die Situation auf dem Anger zu verbessern. Das heißt, Straftaten zu reduzieren, aber auch das Sicherheitsempfinden zu erhöhen. Und das ist der nächste für mich auch logische Schritt, den ich auch seit Jahren ja auch schon fordere, die polizeiliche Videoüberwachung. Ich bin froh, oder zumindest bin ich dankbar, froh ist ein falscher Begriff hier. Ich bin dankbar und ich finde es gut, dass wir jetzt die Entscheidung des Innenministeriums haben, dass die polizeiliche Videoüberwachung kommt. Weil gerade dieser Baustein jetzt auch noch fehlt. Warum sage ich bin nicht froh, sondern ich finde es gut, weil froh wäre ich, wenn wir sie gar nicht bräuchten. Also das wäre der Optimalfall, wenn wir Videoüberwachung, so eine erhöhte Bestreifung, alles, was wir gerade auch initiiert haben im letzten Jahr am Erfurter Anger, wenn wir das nicht bräuchten, wäre es schöner. Aber wir brauchen es. Es ist eine Notwendigkeit. Deshalb müssen wir es auch einführen und ich gehe davon aus und ich hoffe und wünsche, dass uns gemeinsam Polizei und Stadt gelingt, dieses Jahr auch noch die Kameras dann aufzuhängen. Um dann auch ein Stück weit für mehr Sicherheit zu sorgen am Erfurter Anger und vor allem auch gleichlaufend dann das Sicherheitsempfinden auch zu verbessern. Die Bevölkerung selber ist wirklich da hinter uns, steht hinter uns auf unserer Seite. Es gibt eine aktuelle Haushaltsbefragung aus 2023. Da sagen über 70% der Befragten, dass sie die Videoüberwachung am Anger für notwendig halten und für gut empfinden. Genauso übrigens stark auch, dass man sagt, natürlich auch eine Präsenz der Ordnungsbehörde und der Polizei. Das geht natürlich einher. Ja, das ist das Thema, was die Erfurterinnen und Erfurter, glaube ich, aktuell stark bewegt. Wobei, natürlich wissen wir auch, die Sicherheit, wir haben die Verantwortung nicht nur für den Anger, wir haben für die gesamte Stadt die Verantwortung für die Sicherheit. Das trifft uns als Stadt, als auch die Polizei. Das heißt also jetzt nicht immer nur den Fokus auf dem Anger legen, das müssen wir tun, weil es ein Aushängeschild ist, aber wir haben auch noch andere Gebiete, wir haben Ortsteile, wir haben eine Kernstadt, Da gilt es auch, die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Auch das muss natürlich auch sein.
Das nenne ich auf jeden Fall ein Statement zum Thema Sicherheitsgefühl. Ich möchte an der Stelle nochmal anknüpfen. Und zwar, das Thema Anger ist ja an sich ein Aushängeschild für ein künftiges Sicherheitsgefühl, wenn man da eben Maßnahmen ergreift, wie du das auch vorhast. An welchen Stellen bestehen Unterschiede oder auch eben die Schwierigkeiten zwischen dem innerstädtischen Bereich beziehungsweise auch den Stadtteilen an sich in Bezug auf die Kriminalität?
Wir haben auf dem Anger streckenweise ortsspezifische Kriminalität. Also wir haben dort, das sind halt Straftaten, das ist Straßenkriminalität zu großem Maße, ob das Körperverletzung ist. Wir haben auch Betäubungsmitteldelikte auf dem Anger, Beleidigungen, wir haben Diebstahl. Also das ist so, was auf dem Anger so in den vordersten Top, leider Top 4 muss man es ja sagen, steht. Das ist so in den Ortsteilen nicht. Na, dann haben sie das Vorkommen nicht. Das fokussiert sich natürlich alles auf die zentralen Stellen in Erfurt. Das ist, wir haben jetzt das Problem, dass sich der Hauptbahnhof auch entwickelt, negativ entwickelt von den Straftaten. Ja, auch das sehen wir gerade. Auch da müssen wir reagieren. Da sind wir zurzeit mit der Bundespolizei und der Landespolizei auch dran, da zu reagieren. Auch da werden gemeinsame Streifen verstärkt werden. Also es ist ortsspezifisch. Man kann nicht, die Ortsteile sind viel ruhiger als der Anger zum Beispiel, logischerweise, und auch der Hauptbahnhof. Nichtsdestotrotz haben die Menschen in Ortsteilen auch das Recht, dort auch den Ordnungsdienst, die Ordnungsbehörde zu sehen. Ja, also das ist, das darf man nicht vernachlässigen. Auch da müssen wir schauen. Zum Beispiel ist immer so ein Streitthema oder immer so, wird immer vorgeworfen, ja, die sogenannten Knöllchenjäger, so mal als ein Beispiel zu bringen. Es gibt die Verkehrsüberwacher, die haben die Aufgabe bei uns in der Stadt, dafür zu sorgen, dass nicht in Feuerwehrzufahrten geparkt wird, dass die Einfahrt offen sind, dass nicht Behindertenplätze zu sind. Das gilt auch für die Ortsteile. Und die Menschen wollen auch den Ortsteilen Verkehrsüberwacher sehen, die auch entsprechend reagieren, dafür sorgen, dass der Verkehr auch reibungslos fließt. Also es gibt Themen, die doppeln sich in der Stadt. Es gibt aber Themen, die sind ortsspezifisch, wie ich es gerade genannt habe. Die Verantwortung gilt auch für die gesamte Stadt.
Danke auf jeden Fall dafür die Einblicke. Ich denke, das macht vieles auch einfach verständlicher und greifbarer. Und zum Thema Sicherheitsgefühl, da haben wir auch selbst im Schülerparlament gemerkt, dass das immer ein großes Thema ist zu unseren Vollversammlungen. Beispielsweise in der letzten Vollversammlung hatten wir auch die Diskussion darüber, mehr Beleuchtung, nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch in Parkanlagen, aber auch in Stadtteilen auszubauen. Daher die Frage, Sie haben das ja auf dem Anger schon unterstützt. Wie könnte man sowas ja unterstützen, weiter ausbauen, aber auch auf die Lichtverschmutzung hinbezogen, darauf achten, dass die Stadt nicht noch heller wird, als sie jetzt schon strahlt?
Das ist beides möglich. Also erstens, ich teile deine Ansicht, wir brauchen in einigen Orten mehr Beleuchtung, weil mehr Licht, insbesondere auch so heiklen Orten wie jetzt der Anger oder auch in Parkanlagen, in einigen Bereichen der Parkanlagen zumindest, trägt dazu bei, dass Straftaten nicht stattfinden und dass das subjektive Empfinden gesteigert wird. Wir hatten mal im Stadtpark eine Situation, wo einige Lampen ausgefallen sind, da gab es auch erhebliche Hinweise aus der Bevölkerung und auch eine Verunsicherung ist einhergegangen, das haben wir behoben und sofort schlagartig war auch das Gefühl ein anderes. Zweites Beispiel, ihr werdet es mitbekommen haben, möglicherweise habe ich seit 5 Jahren mir auf den Plan geschrieben, die Unterführungen, die Bahnunterführung von Hassparolen zu bereinigen und auch künstlerisch zu gestalten, also Street Art an Bahnunterführungen. Und wer mal Richtung Kaffeetrichter geht, die Eisenbahnbrücke oder Karthäuserstraße, ganz tolle Brücke mit einer Fabel drauf, oder jetzt Schillerstraße geht, da haben wir Brücken bereinigt und haben gestaltet, damit auch künstlerisch aufgewertet und die Beleuchtung verbessert. Und alles zusammen hat dazu beigetragen, dass wir Rückmeldungen bekommen haben, dass man sich tatsächlich, vor allem aus der älteren Bevölkerungsschicht auch, wieder sicherer fühlt und wieder gerne durch die Brücken durchgeht. Das heißt, wir müssen in der Gestaltung, auch zukünftig in der Stadtgestaltung, aufpassen, dass wir solche kriminalpräventiven Aspekte berücksichtigen. Ob das Sichtachsen sind oder die Beleuchtung ist, das müssen wir zukünftig mehr berücksichtigen. Und wir jetzt merken, dass in einigen Bereichen die Beleuchtung zu gering ist und wir können sie erhöhen, das muss einhergehen, sollten wir das auch tun. Aber du hast recht, es gibt inzwischen ja auch insektenfreundliches Licht, das ist mit anderen Farben und andere Lichtstärke auch. Da stimmen wir uns aber auch immer auch innerhalb der Verwaltung ab. Bei mir ist auch das Umweltamt, bei mir im Dezernat. Und wenn wir jetzt Beleuchtung anpassen, fragen wir dort natürlich nach, was ist für die Insekten verträglich. Oder Stichwort Petersberg, da war Beleuchtung da. Da gibt es Fledermäuse, auch ziemlich einzigartige Fledermäuse. Müssen wir schauen, dass wir die nicht wirklich noch vertreiben. Also das funktioniert, aber im Fokus steht tatsächlich, dass an brisanten Orten die Beleuchtung verbessert wird, um sich sicherer zu fühlen, um Straftaten Straftaten zu vermeiden, da teile ich deine Ansicht absolut.
Das klingt doch schon mal sehr zuversichtlich. Bleiben wir beim Thema Bauen. Und zwar, vielen ist ja in Erfurt dieses Schulchaos, das leider derzeit vorherrschend ist, ein Dorn im Auge. Es ist ein bekanntes Problem und auch wir als Jugendliche, wir wissen, dass man beispielsweise Bauvorhaben nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Jedoch ist es ein Fakt, dass es viel zu lange dauert. Und diese Meinung teilen nicht nur die Eltern. In unserer Stadt müssen auch weiterhin viele Schulen saniert und digitalisiert werden. Inwiefern wirst du als möglich gewählter Oberbürgermeister diese Problematik weiterhin verfolgen, wenn nicht sogar beschleunigen?
Das ist ein Thema, das ist ganz oben auf der Liste, das ist auch vollkommen klar. Und wir sind, glaube ich, in der Schulbausanierung, auch im Bau, glaube ich, schon zwischen mehrere Jahre zurück. Und das ist ein Fakt, das tut nicht den Schülerinnen und Schülern weh, das tut den Eltern auch weh. Man sieht auch, dass Gymnasialplätze fehlen. Das sind alle so Punkte, das ist ein Thema in unserer Stadtgesellschaft, das hat Priorität definitiv. Vielleicht muss man auch mal schauen, dass man neue Wege geht, die auch schon mal besprochen wurden, vor einiger Zeit aber leider nicht umgesetzt wurden, dass man vielleicht auch mal so einen Eigenbetrieb Schulen gründet oder auch eine Schulbau GmbH, vielleicht auch private Investoren mit einbezieht, um zu bauen, also Schulplätze zu schaffen oder auch zu sanieren. Das sind die Wege, die wir müssen, glaube ich, neue Wege gehen, um dieses, du hast Chaos genannt, zu beseitigen, zu beheben. Wir brauchen dringend Schulplätze. Wir haben auch die Pflicht dazu. Keiner von uns will doch, dass wir irgendwann mal anfangen, Schüler in Busse zu setzen und in Nachbarlandkreise zu fahren. Das ist nicht gewollt. Das sollten wir auch Landeshauptstadt uns auch nicht aneignen. Also müssen wir da wirklich bei der Schulbausanierung Gas geben. Und ich denke, ich werde es tun, jedenfalls, wenn ich OB bin, einen Schulbaukoordinator einzusetzen, der direkt im OB-Bereich sitzt und die Ämter koordiniert, vernetzt und die Kommunikation auch mit den Schulen und mit den Eltern.
Und wie schaut es für die kleinsten Bewohner dieser Stadt aus, also Stichwort Kitas?
Ja, da wurde ja viel versprochen in den letzten Jahren, ist aber leider nicht eingelöst worden. Da müssen wir den letzten Sanierungsstau oder das noch saniert werden muss dringend behoben werden. Wenn ich jetzt mal schaue, es gibt Ansätze, also was jetzt schon mal mit was Schönen anzufangen. In meinem Verein, den ich ja vorstehen darf, haben wir ein Jugendhaus, das Jugendhaus Drosselberg. Und wir waren froh und dankbar, nebenan ist der Family Club gewesen. Wir waren froh und dankbar, dass endlich dieses Objekt saniert wurde, renoviert wurde und unsere Klienten, heißt ja formal Klienten, also die Kids, die reingehen, die Jugendlichen, die haben sich wirklich gefreut, dass wir es wieder umziehen können, dass es wieder geöffnet wird. Da müssen wir hinkommen, müssen schneller auch Jugendhäuser, nicht nur Kindergärten, auch Jugendhäuser sanieren. Wenn ich ans Maxi denke zum Beispiel, das muss dringend gemacht werden. Da haben wir noch einen riesen Sanierungsstau. Das steht genauso auf der Prioritätenliste. Hätte schon lange erledigt sein können, ist es aber nicht. Wir müssen da wirklich in dem Bereich Gas geben. Das haben die Kinder auch nicht verdient, in solchem Umfeld zu leben oder ihren Tag zu verbringen.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben bei diesen infrastrukturellen Entwicklungen für die Stadt Erfurt. Und zwar Thema klimafreundliche Bauprojekte oder auch Ausbau ÖPNV. Was strebt dir da so vor, wenn du Oberbürgermeister unserer tollen Landeshauptstadt wirst?
Es ist eine tolle Landeshauptstadt, das stimmt tatsächlich. Klimaschutz, Klimaanpassung ist ein großes Thema. Leider erleben wir gerade, dass dieses Thema aufgrund anderer Debatten in der Gesellschaft ein bisschen zurückgedrängt wird. Das ist schade. Aber eins ist auch klar, dass das Klimaschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen auch nur mit der Bevölkerung gehen kann. Wo ich kein Fan davon bin, das wird es mir auch nicht geben, dass wir von oben Klimaschutzmaßnahmen aufdrücken. Und jetzt macht mal, das wird nicht sein. Wir brauchen die Bevölkerung dazu. Wir haben bei der Fortschreibung Klimaschutzkonzeptes Umwelt- und Naturschutzamtes haben wir eine sehr, sehr breite Beteiligung der Bevölkerung gemacht. Zwar damals noch zu Corona-Zeiten. Wir haben es hybrid veranstaltet, also einen Teil konnten wir in der Aula eine Schule reinnehmen, einen Teil haben wir im Livestream gehabt mit vielen Fragestellungen. Wir konnten viel erklären. Ich glaube, auch nur so kommt man dazu, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, weil das kannst du ja auch nur mit der Bevölkerung tun. Was die Stadt selber angeht, auch wir sollten nicht nur was fordern, wir müssen auch selber schauen, das können wir als Stadt leisten. Da arbeiten wir seit längerer Zeit daran, in der Bauleitplanung, du hast Bau angesprochen gerade auch, in der Bauleitplanung so Mindeststandards als Regel einzuführen. Also Mindeststandards für den Umweltschutz in der Bauleitplanung. Da sind wir dran. Ich hoffe, dass das bald auch gelingt, dass da und damit auch Baugenehmigungsverfahren schneller gehen. Wir haben zurzeit eine Situation, dass Baugenehmigungsverfahren viel zu lange dauern. Baugenehmigungen dauern zu lange. Wir müssen mal da wirklich schneller werden. Und das liegt eben nicht immer an den Mitarbeitern, es liegt auch an der Struktur. Und wir können die Verfahren verkürzen, wenn wir zum Beispiel solche Mindeststandards in den Prozess mit einbauen. Ja, wir als Stadt müssen auch schauen, können wir unsere stadteigenen Gebäude besser dämmen zum Beispiel? Wie können wir den Wärmeverbrauch reduzieren? Als das müssen wir als Stadt auch vorleben, wenn wir das von der Bevölkerung auch wollen. Kostet Geld, das ist mir bewusst. Ich bin jetzt nicht der Finanzdezernent, aber glaube, Geld in Klimaschutz zu investieren ist gut und wichtig. Das ist für die nächsten Generationen auch wichtig. Und das Zweite ist, womit wir uns beschäftigen wollen, ist natürlich die Klimaanpassung, Klimaanpassungsmaßnahmen. Wir haben, und wer das bestreitet, da weiß ich nicht, wo er lebt, wir haben ein Klimawandel und wir haben immer mehr Hitzeperioden im Sommer. Und die Experten belegen nun mal, die Hitzeperioden stammen vom Klimawandel. Wenn wir erleben, dass Wüstentage, Hitze, Nächte, also warme Tage im Sommer immer stärker sich aneinander reihen, bis zu 40 Grad müssen wir reagieren. Die Reaktion, die wir jetzt gemacht haben, ich kann dir sagen, einer der ersten Projekte vor 5 Jahren war, dass ich meinem UNA gebeten habe, mit dem Dezernat dann zusammen so ein Hitzeportal aufzusetzen. Erfurt hat ein Hitzeportal im Netz, wo man schauen kann, zum Beispiel Hinweise, wenn es heiß wird, was muss ich tun, wo sind schattige Orte, wo sind Trinkbrunnen, wo sind Refillstationen, um Trinkwasser im Sommer zu bekommen. Verlinkung auf andere Seite. Und die schreiben wir auch jährlich fort, diese Seite. Und das Zweite ist, neben der Information, die wir geben müssen an die Bevölkerung, dass wir auch baulich schauen. Das sind die Schulen als erstes erstmal wieder gefragt, Belüftungsanlagen unter Umständen auch oder im Außenbereich Klimasegel anzubringen unter Umständen. Das sind Dinge, die müssen wir im baulichen Bereich, im Klimaanpassung leisten. Werden wir auch tun, weil wir es auch tun müssen, schlicht und ergreifend. Und ja, das ist der Weg, den wir weiter konsequent gehen müssen mit der Bevölkerung zusammen.
Danke auf jeden Fall für diese interessanten Einblicke. Ich bin ja wirklich stolz auf meine Heimatstadt, das kann ich so sagen. Erfurt ist eine Blumenstadt und ich stelle mir dann immer die Frage, ist sie auch eine Radstadt? Man sieht es oft, es wird gemeckert über Fahrradwege, es soll ausgebaut werden. Gleichzeitig soll aber auch die Eger, der Petersberg, ebenso die Innenstadt noch attraktiver, blumiger und grüner gemacht werden. Wie stehst du dazu? Ist Erfurt eine Blumenstadt und eine Radstadt zugleich?
Jetzt hast du ja mehrere Themen angesprochen. Ich glaube, wir sind noch keine Radstadt. Da müssen wir noch hinkommen. Da ist einiges getan worden, wenn ich mal Richtung Buga schaue und die Buga-Baumaßnahmen. In der Geraaue ist ein ganz toller Radweg entstanden. Das ist für mich so ein Vorbild für andere Radwege. Und wenn man mal rumschaut, als Beispiel, gucke ich mal in die Nordhäuserstraße. Da muss man nachlegen beim Radweg. Und wenn ich auch, genauso, wenn ich jetzt mal in die Ortsteile, nicht immer nur Innenstadt schaue, auch die Ortsteile, Schwerborn-Rhein, fehlt ein Rad. Also auch da müssen die Anbindungen mit Rad aus den Ortsteilen raus in die Kernstadt gewährleistet werden. Nun sollte man auch nichts versprechen, was man nicht halten kann. Und jeder Euro kann auch nur einmal ausgegeben werden. Aber in der Prioritätenliste müssen wir schauen, dass wir wirklich eine fahrradfreundliche Stadt werden und in Fahrradwege investieren und ausbauen oder zumindest reparieren. Wir brauchen ein Radwegenetz, wo man am Ende sagen kann, ich kann Erfurt auch erradeln. Das wäre super, das wäre auch für den Tourismus super, wenn man sagen kann, ich kann mir Erfurt wirklich auch erradeln. Ja. Da ist ein Anfang gemacht, aber da muss noch mehr kommen und da muss pro Jahr mehr an Radwegenetz getan werden. Dann hast du Blumenstadt angesprochen. Ich bin auch stolz auf meine Stadt und ich glaube, wir sind eine tolle Blumenstadt. Wenn man sich die Eger anschaut, was da abläuft, wenn man also auf die Buga schaut, was da geleistet wurde, wir haben einen super Ruf nach außen bekommen, nochmal obendrauf. Also das ist, wir sind eine tolle Stadt und eine tolle Blumenstadt. Aber da gibt's auch noch Verbesserungsbedarf. Jetzt gucke ich mir abermals den Anger an. Und als Kind, als ich über den Anger gelaufen bin, kann ich mich erinnern, das ist auch nicht nur jetzt verschwommen, weil es lange her ist, da standen auch Blumenkübel oder solche Blumenkästen noch vermehrt rum. Und der Anger war für mich da grüner gewesen. Das fehlt. Also in der Konstruktion des Angers, glaube ich, nach meiner Auffassung, ist in der Planung schon ein Fehler passiert, dass man zu wenig Grün implementiert hat. Was auch zur Folge hat, dass im Sommer jetzt, wenn es heiß ist, nicht nur von oben die Sonne runterprallt, sondern dass auch unten vom Asphalt, also von den Platten, es auch nach oben strahlt. Ja, das ist, also wir brauchen mehr Grün auf dem Anger. Unbedingt brauchen wir das sogar. Und ansonsten hat sich viel getan. Also wir sollten stolz auf die Blumenstadt sein. Und bei der EGA würde ich auch niemals drüber diskutieren. Es gab eine unsägliche Diskussion Ende letzten Jahres über die EGA. Die EGA ist ein Aushängeschild für die Stadt. Ja, das ist ein ganz tolles Projekt und da gilt es rein zu investieren und nicht zu streichen. Also die EGA wurde angenommen seit vielen Generationen wahrscheinlich und Jahrzehnten und selber als Kind war auf der EGA gewesen und und ganz Thüringen besucht die EGA. Man weiß, dass 2/3 der Besucher Thüringer sind, weiß man, was die EGA auch zu bieten hat. Ja, und da kann man investieren, in die Blumenbeete nochmal verbessern, Geld investieren auch. Und eigentlich, nicht eigentlich, ich erwarte da auch, gerade vor dem Hintergrund, da ich gerade gesagt habe, dass 2/3 der Besucher Thüringer sind, dass ich bei der EGA, als auch beim Theater, beim Zoo, das Land viel mehr investiert. Ich erwarte wirklich, dass da auch Verträge geschlossen werden, dass Finanzierung übernommen werden, weil das Einrichtungen sind, die nicht nur den Erfurterinnen und Erfurtern nutzen, sondern das dem gesamten Land. Jetzt ist aber aktuell so, was die EGA zumindest angeht und den Zoo, dass wir den ganzen, dass wir alles alleine bezahlen. Und dass ich sehe das Land in der Pflicht, da dem einen Beitrag zu leisten. Schön wäre es zu 1/3, sage ich ganz klar. Oder zumindest bezogen. Ich kann mir auf der EGA vorstellen, wir haben ein großes denkmalgeschütztes Blumenbeet, das kostet im Jahr mehrere 100.000 €. Wenn man da einen Vertrag schließen kann, also mir fällt so einiges ein, um das Land auch in die Pflicht zu nehmen. Und das Land ist es auch wirklich für die Landeshauptstadt schuldig.
Wiederum ein gutes Statement. Du hast ja angesprochen eben EGA, den Zoo und das Theater. Ich finde, das sind sehr wichtige schulische Einrichtungen, die definitiv erhalten werden müssen und auch weiterhin gefördert werden müssen, sowohl in ihren Angeboten als auch einfach in der Nutzung im Thema Preis für Tickets etc. pp. Ich zum Beispiel, ich bin gerade im Abi-Stress und ich freue mich darauf, dass es jetzt ein bisschen wärmer wird, ich sozusagen auch die Parkanlagen weiter nutzen kann, um einfach auch mal ein bisschen abzuschalten oder eben runterzukommen. Und daher die Frage, was machst du so in deiner Freizeit oder in deinem Alltag, um vom stressigen Berufsleben als Kommunalpolitiker herunterzukommen?
Oh, ein Schlenker jetzt zurück ins Private. Gerne, ja. Also ich gehe gerne aufs Rad. Ich fahre leidenschaftlich gerne Rennrad. Ich habe vor vielen Jahren mein Rennrad zugelegt. Und wenn es das Wetter zulässt, jetzt im Wahlkampf noch nicht. Ansonsten, wenn es im Sommer ist, Frühjahr, Sommer, Herbst, bin ich leidenschaftlich gerne auf dem Rad und Rennrad unterwegs oder auf dem Mountainbike unterwegs. Ich gestehe, dass ich im Winter im Fitnessstudio bin und die Hanteln rollere. Das tue ich auch. Ansonsten, wenn es die Zeit dann zulässt, alternativ Squash, Badminton. Also sehr sportlich bin ich unterwegs. Und tatsächlich mögen immer einige nicht glauben, ich koche auch sehr gerne. Also mein erster Berufswunsch, darf ich ja mal sagen jetzt, war bis zum 14. Lebensjahr Koch zu werden. Also das war wirklich mein Traum. Ich glaube, ich habe meine Familie damals als Kind und Jugendlicher malträtiert mit irgendwelchen Pseudo-Gerichten. Sie sind nicht gestorben dran, aber es ist heute noch bewundernswert, dass sie noch da sind. Also nicht die Gerichte, die meine Mutter zum Beispiel, auch meine Oma. Ich koche meiner Freizeit gerne. Koch konnte ich nicht werden, weil ich mir damals beim Judo den Rücken ein bisschen angeschlagen habe und dann hat dann ein weniger mitfühlender Orthopäde mir mit 14 sehr direkt mitgeteilt, dass ich das komplett vergessen kann. Und dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich koche sehr gerne, auch für mich selber, zur Entspannung. Das ist für mich wirklich eine Entspannung. So entspanne ich mich tatsächlich auch vom stressigen Berufsleben.
Das sind doch wunderbare Hobbys. Und ich denke, Sport- und Freizeitaktivitäten, wie du sie auch genannt hast, die sind einfach wichtig für jedermann, um fit zu bleiben oder eben vom stressigen Alltag ein wenig abzuschalten. Und daher auch die Frage, um ein bisschen die Gelenkstelle wieder zur Politik zu kriegen. Was wirst du tun, um die Sportinfrastruktur oder eben auch Dinge für Freizeitsportler in Erfurt auszubauen, zu verbessern?
Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich darf ja seit ungefähr einem Jahr auch den Sportbereich verantworten in Erfurt. Mache ich leidenschaftlich gerne. Und wer mich kennt, weiß das auch, dass es wirklich auch so ist. Und eine meiner ersten Dinge, die ich umsetzen konnte in dieser Funktion, waren, dass wir an die Sportvereine im Breitensport 500.000 € auskehren konnten, um Klein- und Kleinstreparaturen an den sportlichen Anlagen durchzuführen. Und die Vereine konnten selber rückmelden, was für ein Bedarf existiert. Und mir hat das gezeigt, wir hatten eine Rückmeldung, die war mehrfach überzeichnet, heißt übersetzt, wir haben 2.5 Millionen als Rückmeldung gehabt. Das heißt für mich, diese Maßnahme werde ich definitiv fortsetzen, damit unsere Sportanlagen auch den Zustand haben, dass unsere Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen in den Vereinen ordentlich trainieren können. Wir haben einen super tollen Breitensport. Wir haben in Erfurt 275 Vereine. Und Vereinsleben hat ja auch was mit Wertevermittlung zu tun und mit Freizeitgestaltung. Nicht nur mit Fitness, sondern auch mit jemanden kennenlernen, mit Kontakte knüpfen, mit Sozialleben. Und das müssen wir weiter fördern. Das werde ich auch tun. Daneben haben wir einen Top-Leistungsbereich in unserer Stadt. Wir haben super Spitzenmannschaften. Ich war jetzt am Wochenende bei den Basketball-Löwen gewesen, die Playoffs erreicht haben. Ich war davor beim Handball, bei den Wölfen, Black Dragons im Eishockey, wir haben Rot-Weiß Erfurt natürlich, die bestimmt wieder sehr erfolgreich spielen werden zukünftig auch, bin ich überzeugt davon, und da wird auch irgendwann der Aufstieg stehen. Also wir haben auch tolle, Top-Team Thüringen haben wir auch, nicht zu vergessen, mit Julian Wagner als Top-Sprinter deutschlandweit, der hoffentlich nach Olympia fährt, nach Paris dieses Jahr. Und mir schwebt vor, dass wir diese, ich messe mal die Sportstadt, für mich ist mal so ein Label, ich möchte Erfurt zu einer Sportstadt entwickeln. Im Breiten wie auch im Spitzensport, im Leistungssport. Und im Leistungssport schwebt mir vor, dass jedes Jahr in Erfurt eine deutsche Meisterschaft stattfindet. Wir erleben dieses Jahr, ist Tischtennis in Erfurt im Juni für mehrere Tage, zieht übrigens bis zu 8000 Besucher. In die Messehalle über 3-4 Tage. Das ist auch ein Punkt Touristik. Das ist auch was, wo Erfurt auch noch bekannter wird, wo Erfurt seine Stärken zeigen kann, wo man natürlich nicht nur zum Sport geht, sondern auch auf die Grimmerbrücke, zu dem Dom, die Altstadt besucht. Also ich möchte, dass wir im Jahr einmal eine deutsche Meisterschaft haben. Das ist auch nicht unrealistisch. Dann ist mein großes Ziel, was Meisterschaften angeht, 2027, die Leichtathletik-Meisterschaft nach Erfurt zu holen, und zwar 10 Jahre, nachdem es zum letzten Mal hier war. Wir haben in Erfurt ein super Indoor-Leichtathletik-Meeting, toll organisiert. Da schwebt mir ein regelmäßiges Outdoor-Meeting vor. Wir haben eine Multifunktionsarena, die super ist, fast schon in Thüringen einzigartig. Das sollte man für solche Sportarten, für Leichtathletik auch nutzen. Wir haben eine Hartwig-Gauder-Halle, die ist top, und die müssen wir mehr für den Vereins- und auch für den Spitzensport nutzen. Das alles ist für mich Sportstadt. Wo wir gerade aktuell dran arbeiten, ist, dass wir diese Sportstadt auch nach außen zeigen. Ich möchte eine Olympiameile in der unmittelbaren Nähe des Stadions haben, wo wir alle unsere Erfurter Olympiasieger, Siegerinnen dort mit einer, ich will noch nicht sagen, muss noch, wie es sein soll. Es gibt noch einen Wettbewerb. Ich habe zwar Vorstellungen, aber es gibt einen Wettbewerb dazu. Ich möchte jedenfalls, dass wir allen unseren Olympiasiegerinnen und Siegern dort entsprechend gedenken, oder dass wir da, gedenken klingt ein bisschen seltsam, dass wir daran erinnern, was für Erfolge die gehabt haben und Erfurterinnen und Erfurter waren. Und das wird hoffentlich in diesen Spitzen nächstes Jahr auch der Fall sein, dass wir das nach außen tragen können.
Das sind definitiv tolle Ambitionen, um Erfurt zu einer Sportstadt, wie du sie genannt hast, auszubauen. Und ich denke, Erfurt bietet auch zahlreiche Angebote, sportliche Angebote für Jung und Alt. Tatsächlich ist es so, dass oftmals das Gefühl auch vermittelt wird, dass diese Angebote in der Mitte oder auch im Süden der Stadt vor allem vorhanden sind. Und da ist bei uns in der letzten Vollversammlung das Stichwort Schwimmhalle gefallen. Was meinst du darüber? Eine Schwimmhalle oder eine weitere Schwimmhalle für Erfurt zum Beispiel im Ried, wäre das möglich?
Da sprichst du gerade ein ganz großes Thema an. Schon mal, da sage ich gleich was dazu. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass wir im Bereich der Jugendlichen noch mehr Sportangebote, mehr Freizeitangebote, sagen wir Freizeitangebote schaffen. Das können auch kulturelle Freizeitangebote sein übrigens. Also da braucht es viel mehr. Wir haben in der Stadt, und das war auch eine Kritik, ich bin aber stolz drauf, dass wir das geschafft haben, eine erste freie Veranstaltungsfläche im Schotternheim geschaffen. Dieser Spontanpartyplatz am Lutherstein. Ja, du lächelst gerade, das ist, ich weiß, es war nicht optimal, aber du darfst mir glauben, auch das war schon ein Kraftakt, das hinzubekommen. Es hat funktioniert. Und gerade weil es funktioniert hat, gibt mir das auch oder uns auch die Legitimation, das werden wir auch tun, sind wir gerade dabei, auch eine neue Fläche, eine weitere Fläche zu suchen. Und zwar dann, wenn möglich, näher dran. Weil wir wissen auch, Schotternheim, infrastrukturell ein Problem. Weil wenn es dunkel ist, mit dem Rad zu fahren und bei der Straße da draußen, ist wirklich ein großes Problem. Also wir suchen aktuell wieder Flächen sehr intensiv, um eine freie Veranstaltungsfläche zu installieren. Wir waren neulich auch unterwegs gewesen, haben uns auch was konkret auch angeschaut. Da will ich nicht in die Tiefe gehen. Wenn es dann nicht funktioniert, bin ich dann der Buhmann. Aber wir sind ja sehr, sehr stark dran. Wir haben, was den Sport angeht, in 3 Jahren, da hat es begonnen, war ich zusammen mit BEM, was glaube ich gewesen, und dem Bikern am Tannenwäldchen oben. Und da haben wir das war auch nicht einfach, auch mit den Anwohnern, also den Garteninhabern zu reden. Das hat auch dann am Ende gut funktioniert. Wir haben dort eine Mountainbike-Strecke gebaut, oder gebaut ist jetzt falsch. Also das wurde dort eingerichtet, es wurde gestaltet. Und ich glaube, es geht jetzt auch irgendwie ans Netz. Spätestens nächsten Frühjahr müsste es soweit sein. Und weil das so gut geklappt hat, gab es dann auch noch den Auftrag, liebe Stadt, guckt mal, ob wir auch so einen Dirt-Park teilkriegen. Also insofern, das sind wir auch dran. Da gibt es eine Beschlussdrucksache auch im Stadtrat. Finde ich gut. war ich auch bei der Vorstellung des Projekts gewesen, also so eine Dirtbike-Strecke zu installieren. Wo ich dir jetzt mal nicht recht gebe, ist, du hast vorhin gesagt, das fokussiert sich alles von den Sportanlagen auf den Süden und auf die Mitte. Guck mal in die Geraaue. Also da ist im Rahmen der Buga viel entstanden. Da haben wir diese Skateranlage, die übrigens auch Unterhaltung viel Geld kostet, weil leider einige manchmal, und seht mir es bitte jetzt mal nach, was ich sage, einige Idioten, die andauernd kaputt machen und Randale betreiben. Und das ist so ein Punkt, was ich vollkommen inakzeptabel finde. Also es gibt Freizeiteinrichtungen, Sporteinrichtungen, die viel Geld kosten. Und es gibt einige wenige, die ständig irgendwie oder zumindest ab und zu kaputt machen. Und das ist wirklich vollkommen inakzeptabel. Ja, also da gibt auch Erfurter Norden gibt es was. Da gibt es auch einen Wolleberplatz in der Geraaue. Da ist nicht alles jetzt nur im Erfurter Süden. Aber wir müssen schauen, dass da noch mehr kommt natürlich. Also wir müssen schauen, was die Bolzplätze zum Beispiel. Ich habe neulich einen gesehen im Bolzplatz. Das ist Richtung Melchendorf. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch verbessern können. Aber da hast du recht. Ja.
Danke auf jeden Fall auch für die Einblicke. Du hast ja vorhin auch selbst gesagt, dass Sport, Freizeitangebote sozialen Kit auch darstellen können, beziehungsweise Werte vermitteln können. Also sprich, das Sozialleben auch weiterhin ausbauen und stärken können. Und wir wissen es, 2024 bedeutet auch Migration, ist stets ein präsentes Thema. Und was planst du, um Menschen in unserer Stadt in Sachen Integration zu unterstützen, zu helfen? Schließlich finde ich zumindest, ist Erfurt eine Stadt, in der wir uns alle wohlfühlen sollten und gerne zu Hause sind.
Ja, das stimmt. Erfurt hat eine Willkommenskultur. Erfurt ist eine weltoffene, bunte Stadt und das soll auch so bleiben. Da müssen wir alle auch insbesondere in diesem Wahljahr drum kämpfen, dass das auch so bleibt. Das vereint auch, glaube ich, alle demokratischen Parteien, genau dieses Ziel, dass da auch kein Richtungswechsel eintritt. Integration muss gelingen, aber ist auch keine Einbahnstraße, das muss man auch ganz klar sagen. Die Vorgaben, die Regeln, die wir haben, auch bei uns in der Stadt, in Deutschland, bei uns in der Stadt, die müssen von jedem eingehalten werden. Und wer sie nicht einhält, muss auch Konsequenzen zu spüren bekommen. Das gilt für die Deutschen wie auch für die Ausländerinnen logischerweise. Aber natürlich wollen wir, wenn Leute zu uns kommen, und wir nehmen sie auch gerne auf, wenn insbesondere aus Kriegsgebieten, das hat man ja, siehe Ukraine, was bei uns war, da war ja die Hilfsbereitschaft, die Solidarität in Erfurt immens groß. Aber was auch ganz, ganz toll war zu sehen, da müssen wir unbedingt helfen, das ist vollkommen klar, da müssen wir auch bereit sein. Aber, wiederhole ich mich jetzt, es ist keine Einbahnstraße. Natürlich müssen die Gäste, die bei uns sind, die sind jetzt mal Gäste, auch sich an die Regeln halten, die wir haben. Kann man auch nicht verheimlichen, dass es natürlich auch auf dem Anger einen relativ prozentualen hohen Anteil gibt an Straftätern, die nicht Deutsche sind. Deutsche auch, selbstverständlich, aber auch nicht Deutsche. Und da muss reagiert werden.
Das klingt gut. Was mir beim Recherchieren, ich habe mich ja auf das heutige Treffen für unsere Podcast-Folge ein wenig vorbereitet, und was mir da so aufgefallen ist, Wahlprogramm CDU. Da habe ich auf die Schnelle nichts gefunden, wo ich gesagt habe, genau das springt definitiv bei Andreas Horn als Oberbürgermeister für die Stadt Erfurt, für die Kinder und Jugendlichen heraus. Könntest du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen? Was springt oder wovon könnten wir als Jugend profitieren, wenn wir dich als Oberbürgermeister haben?
Ich glaube, ein Thema habe ich gerade ganz, ganz lang, vielleicht auch zu lang gerade dargelegt, das Sportthema. Das ist etwas, was mich wirklich umtreibt und das werde ich forcieren. Ich möchte Erfurt zur Sportstadt entwickeln. Das trifft den Breiten, das sind halt die Kinder und Jugendlichen, den Spitzensport. Und ich glaube, das hebt mich auch ein bisschen ab. Das ist so, das ist der Punkt, den ich wirklich nach oben nehme. Und aus meiner Entwicklung heraus, ich habe es vorhin angedeutet, ich bin seit 16, 17 Jahren immer noch Chef eines freien Trägers einer Jugendhilfe. Auch das ist ein Thema, was bei mir eben nicht hinten runterfallen wurde als Oberbürgermeister. Wir haben sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Erfurt. Die gilt es weiter abzuholen, zu betreuen. Wir brauchen stationäre Einrichtungen, wir brauchen Schulsozialpädagogen, ganz, ganz wichtig. Übrigens der Ansicht, dass Schulsozialpädagogen in ihrer Anzahl erhöht werden sollten, genauso wie Schulpsychologen. Da ist ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir noch viel mehr nacharbeiten, weil wir auch, wenn ich mal allein den Punkt Schulpsychologe nehme, wir erleben nicht nur bei der älteren Generation, das ist belegt, sondern auch bei den Jüngeren eine gewisse Tendenz zur Vereinsamung. Und da müssen wir auch Angebote dagegen setzen. Und da setze ich mich definitiv dafür ein, dass wir nicht nur bei der Generation 70+, da möchte ich gerne einen Seniorenpass einführen gegen Vereinsamung, um gesellschaftlich und kulturell teilnehmen zu können. Auch bei den Jugendlichen haben wir eine Vereinsamung. Da müssen wir schauen über die Schulangebote, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, dass wir da nachlegen. Das ist auch ein Thema bei mir. Und nun muss man manchmal auch unterscheiden zwischen den Programm, was eine CDU als Partei hat und was ich als Kandidat habe. Und da bin ich, glaube ich, heute ziemlich deutlich geworden, dass das ein bisschen auch manchmal andere Schwerpunkte sind als eine Partei. Ich möchte eine Stadt regieren und ich möchte die Stadt am Ende überparteilich regieren. Das ist die Verpflichtung auch. Das werde ich auch tun.
Danke auf jeden Fall für diesen Einblick. Was ich auf jeden Fall noch loswerden muss, ist, und da muss ich leider ein wenig persönlich werden, aber dem Vorstand im Allgemeinen, dem Schülerparlament Erfurt ist es wichtig, dass junge Menschen, Schüler oder auch wir, die Ämter, Aufgaben ehrenamtlich begleiten, mehr in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Das bedeutet also, gehört zu werden, sowie von der Kommunalpolitik, aber auch vom Oberbürgermeister selbst. Partizipation ist hier das Stichwort und uns ist das wichtig und ich hoffe, dass es dir auch wichtig ist. Wie stehst du dazu? Wie meinst du, kannst du das als möglicher Oberbürgermeister umsetzen?
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe auch schon gezeigt, dass mir das wichtig ist. In dem Prozess nachts in den Park gab ja mal eine Diskussion in der Stadtgesellschaft, auch im Stadtrat, um die Situation in den Parkanlagen. Wir haben ja das Problem in den Parkanlagen, dass wir Ruhestörungen haben und viele Maßnahmen bisher nicht gefruchtet haben, wie wir das uns vorgestellt haben. Und dann ging es darum, was können wir noch tun? Und da habe ich mich mit BEM zusammengetan, wir haben das Dezernat mit BEM zusammengetan und haben zusammen mit BEM, der Beteiligungsstruktur für junge Menschen, ein Konzept entwickelt. Wir haben Podien gehabt, wir haben im Atrium eine Diskussionsrunde, auch mit Anwohnern, mit Jugendlichen, mit Betroffenen ins Leben gerufen. Und das war mir so wichtig, dass BEM dabei ist. Genauso jetzt die Konzeption, die wir in Erfurt starten wollen, Park Guides, also ein vollkommen neuer Ansatz, um eine Konfliktlösung in den Parkanlagen herbeizuführen, so wie Dortmund das zum Beispiel auch gemacht hat, kann nur funktionieren mit Beteiligung von BEM zum Beispiel, auch des Schülerparlamentes. Es ist ein Unding auch gewesen, dass das Schülerparlament bis zum letzten Haushalt zumindest finanziell so marginal ausgestattet war. Das ist jetzt geändert worden. Zwingend notwendig auch. Andere Städte haben viel mehr reingegeben, also finanzielle Mittel in die Beteiligung des Schülerparlamentes gegeben. Das hat sich jetzt geändert. Bei allen Fraktionen ist das durchgekommen, glaube ich, bis auf eine. Da ist der Weg. Das geht gar nicht ohne Beteiligung. Wenn wir über Beteiligung reden, wenn wir über Themen reden, die Jugendliche interessieren, eben nicht nur Schulen, auch im Sport, im Freizeitbereich, bei Radwegen, müssen wir Schülerparlament beteiligen und müssen wir auch BEM beteiligen. Alles, was wir da haben, sollen da wirklich auch mitsprechen.
Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Einblicke. Und was wir auf jeden Fall als Schülerparlament Erfurt festgestellt haben, ist, dass es viele Unsicherheiten gibt zum Thema, wie verhalte ich mich als Erstwähler? Ich muss mich auch selbst outen, ich gehöre dieses Jahr auch dazu. Ich gehe zum ersten Mal ins Wahllokal und setze meine Kreuzchen. Aber es ist tatsächlich schwierig. Viele junge Menschen wissen zwar, was sie nicht wählen sollen und auch wollen, aber was genau, da sind sie sich auch im Unklaren. Also es entsteht der Eindruck, dass sich wie so eine Art Lücke in der Parteilandschaft leider auch in Erfurt so ein bisschen etabliert hat. Und es ist auch immer Thema im Unterricht oder auch bei Diskussionsrunden. Und daher die Frage, was könntest du dagegen tun? Was könnte die CDU Erfurt dagegen tun, um einfach diese Unsicherheit bei jungen Menschen ja wegzunehmen? Es ist ja schließlich nicht mehr lange bis zur Kommunalwahl.
Ja, das ist zum Beispiel, was wir gerade heute hier tun. Wir müssen mit den Leuten, und übrigens nicht nur in Wahlkämpfen, das ist immer absurd, wenn manchmal Leute auch nur rausgehen, raus aus dem Büro oder wo immer sie herkommen und mit Menschen sprechen in Wahlkampfzeiten. Das muss immer, jedes Jahr und muss das erfolgen und nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Das ist genau der Punkt, dass wir mehr aufklären müssen, was machen wir denn in der Politik? Was machen denn Amtsträger, so wie ich einer bin, im Sicherheitsbereich zum Beispiel, wie ich es vorhin erläutert habe? Wir müssen das, was wir tun, auch viel mehr nach außen tragen und auch erklären. Hier in Erfurt ist es auch so, dass wir ja natürlich auch am Ende von Steuergeldern bezahlt werden und haben ein Recht auch zu wissen, was wir tun. Das heißt, wir müssen das, was wir tun, viel besser verkaufen auch, also nach draußen tragen zumindest. Und ja, wir müssen auch Fehler eingestehen, wenn wir Fehler gemacht haben, und zwar ehrlich und nichts vertuschen. Auch das trägt dazu bei, dass Politik zu einer Politikverdrossenheit im Ergebnis auch. Also viel mehr reden, mit den Bürgern reden, viel mehr drauf schauen, was wirklich auch gewollt ist. Und vielleicht auch ehrlich sagen, wenn mal was nicht geht. Du hast vorhin angesprochen, die dritte Schwimmhalle. Da bin ich auch eine Antwort schuldig, würde ich gerne auch geben. Ja, die dritte Schwimmhalle wäre extrem wichtig und wäre auch wertvoll. Aber ich muss genauso ehrlich sagen, die können wir derzeit nicht finanzieren. Und wir dürfen nicht mehr als Politik immer irgendetwas versprechen, was wir am Ende nicht mehr halten. Wir müssen auch wirklich sagen, wir haben nur den Euro einmal, den können wir jetzt einmal ausgeben. Und da macht man sich nicht nur Freunde damit, aber ich glaube, am Ende ist man ehrlich. Und auch ich für mich möchte mich ja im Spiegel angucken und möchte sagen können, du hast dich jetzt nicht verbogen und hast nicht irgendwo irgendwas erzählt, nur irgendeine Stimme zu bekommen. Das Ding ist wie eine Floskel, ist aber auch so. Also werde ich keine Schwimmhalle versprechen. Ja, weil ich kann dir sagen, das Geld ist jetzt nicht da. Also ehrlich sein, miteinander zuhören, auch mal Kritik annehmen und nicht gleich in so einen Schutzmechanismus zu fallen oder Verteidigungssituationen zu kommen, sondern einfach auch mehr zu reden, das außerhalb der Wahlkämpfe.
Da sieht man ja, wie wichtig Transparenz und Ehrlichkeit auch in der Politik ist.
Ja.
Jedenfalls die Frage abschließend. Du bist ja Oberbürgermeisterkandidat für die CDU. Und wir waren ja auch beim Thema Transparenz, Kommunalpolitik. Das ist alles ein bisschen undurchdringbar für viele Menschen, die nicht so wie wir aktiv damit tagtäglich agieren. Daher die Frage, welchen Listenplatz hast du denn?
Da muss ich unterscheiden. Ich bin ja zum einen Oberbürgermeisterkandidat und ich bin auf der Kommunalwahlliste meiner Partei auf Platz 1. Das habe ich getan, um ein deutliches Zeichen zu setzen, auch an meine Partei, an meine Fraktion. Ein Oberbürgermeister braucht immer auch eine starke Fraktion, ein starkes Parlament und die Unterstützung natürlich der eigenen Leute. Und dieses Zeichen habe ich damit auch gesetzt und da stehe ich auch dazu.
Das klingt mal nach einer Ansage. Genau, und die Frage habe ich zumindest meinem letzten Kandidaten auch gestellt, weil ich finde, das lockert einfach abschließend nochmal so die Situation so ein bisschen auf. Keine Angst. Die Frage, hast du ein Lebensmotto?
Ja, tatsächlich. Lieber machen als nicht machen. Das klingt so profan, aber lieber mal was probieren und vielleicht auch mal schiefliegen am Ende. Es ist in jedem Bereich. Das mag nicht, ich denke jetzt mir sehr beruflich, ne? Aber das meine ich auch so privat. Einfach mal machen und auch nicht warten auf irgendeine Situation, warten, die irgendwann mal eintritt. Dafür ist das Leben am Ende auch zu kurz zu beginnen. Es trifft das Private. Dinge, die man nicht aufschieben sollte, einfach machen oder die man nicht aufschieben braucht, einfach machen. Und beruflich ganz genauso. Lieber mal einmal was machen, lieber mal daneben liegen. Und man hat es halt gemacht und war aktiv gewesen.
Schönes Lebensmotto. Mein Lebensmotto ist zum Beispiel Lebe, Lache, Liebe.
Das ist schön, ja.
Genau. Und was, denke ich, auch nochmal so kurz und präzise ganz wichtig wäre zu wissen, kannst du in einem Satz nochmal sagen, warum man dich ausgerechnet wählen sollte?
In einem Satz ist das schwer. Ich liebe meine Heimatstadt. Ich möchte gerne neuen Schwung in diese Stadt bringen nach 18 Jahren. Neue Impulse setzen. Ich lege jetzt mal Kommas jetzt. Ne? Neue Impulse setzen. Ich habe die Schwerpunkte genannt. Dafür stehe ich. Die will ich auch umsetzen. Die werde ich auch umsetzen. Punkt.
Das war ein langer Satz, aber deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ah ja, entschuldige bitte.
Nein, alles gut. Das passt so. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses tolle, aufschlussreiche Gespräch. Viel Erfolg bei der Wahl. Wir sind auf jeden Fall auf die Ergebnisse gespannt. Und damit möchten wir uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, von euch verabschieden. Bleibt politisch interessiert, denn auch Jugend macht Politik. Genauso wie das Schülerparlament Erfurt.